Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Kreativkundschafter. Die Kreativkundschafter sind
Andreas Nauchert
und Christina Schwarzrock. Wir möchten heute eine neue Folge machen zu unserer Reihe, die wir begonnen haben zum Thema Mauern. Und wir haben einen tollen Gast heute bei uns, nämlich Steffi Weiß. Hallo Steffi.
Hallo.
Steffi ist Kunstagentin und ist im Osten von Berlin aufgewachsen. Und das ist ganz wunderbar, dass wir jetzt quasi heute zwei Pole der Stadt hier sitzen haben. Und ich freue mich da sehr, dass wir jetzt nochmal ein paar interessante Details uns anschauen können, wie denn unterschiedliches Gefühl in der Stadt quasi gewesen ist. Und da möchte ich dich direkt mal fragen, Steffi, wie hast du Ost-Berlin wahrgenommen für dich?
Also ich möchte erstmal eins sagen, im Osten Berlins, so würde ich das gar nicht formulieren, weil ich bin in Mitte, also genau an der Grenze, Mitte Friedrichshain groß geworden. Ich bin Berlinerin und überzeugte Berlinerin. Und super. Für mich ist Berlin, Berlin, Berlin-Mitte ist Berlin-Mitte.
Ja.
Oder ist Mitte von Berlin. Und Ost und West ist natürlich durch die Mauer definiert, das ist klar. Und mein Lebensgefühl ist sehr unterschiedlich gewesen. Also der eine Teil in Ost-Berlin, das war wie ein anderes Leben, und jetzt in West-Berlin oder jetzt in Berlin, in Groß-Berlin, in ganz Berlin, ist es ein ganz anderes Lebensgefühl. Und also in meiner jungen Zeit das Lebensgefühl, ich bin aufgewachsen eben in dem einen Teil von Berlin sozusagen, also in Ost-Berlin. Und da habe ich die Mauer schon empfunden. Für mich war es eine halbe Stadt. Ich habe es als halbe Stadt wahrgenommen.
Ja.
Und schon als Kind, das gibt da auch eine Geschichte dazu, zum Beispiel Freundinnen, die ich im Kinderferienlager kennengelernt habe, die nicht aus Berlin kamen, die sind mich gerne besuchen gekommen. Mhm. Und ich bin mit denen losgestiefelt, da ich ja da in Mitte gewohnt habe, war die erste Station, wir sind in den Palast der Republik, den habe ich kurz gezeigt, was das ist. Und da sind wir durchgelaufen durch diesen leeren Palast mit den goldenen Lampen, also goldscheinenden Lampen.
Ja. Erichs Lampenladen.
Und dann sind wir weitergelaufen und dann den Linden lang gelaufen. Und ich bin schnurgerade eben zum Brandenburger Tor mit denen gegangen. Und da konnte man dann gar nicht so nah rangehen, weil da stand dann ein Schild, jetzt verlassen Sie Ost-Berlin. Ja. Und da stand auch, also ist auch eine Wache auf und abgelaufen. Und dann standen wir dort und dann habe ich gesagt, da drüben geht meine Stadt weiter.
Okay.
Und die zuckten halt mit den Schultern und wussten nicht so recht, was sie damit anfangen sollten. Mhm. In der Schule hatten wir einen Atlas und da war ich natürlich neugierig, wie der über Berlin so eingezeichnet ist. So. Und es war so weiß schraffiert, die eine Hälfte. Und das habe ich als, wie soll ich sagen, da habe ich mich nicht ernst genommen gefühlt, wenn ich sowas sehe. Und dann dachte ich, was soll ich denn hier lernen? Eine weiß schraffierte Fläche, was ist das? Da wird mir was vorenthalten. Also ich habe mich eingesperrt gefühlt.
Ja.
Und mir hat es wehgetan, dass ich in meiner Stadt schon als Kind nicht weitergehen konnte. Vielleicht noch eine kleine Geschichte.
Ja.
Ich bin am heutigen Platz der Vereinten Nationen, also da in Anadia haben wir uns getroffen und gespielt. Das war früher der Leninplatz.
Ja.
Da stand dann der große Lenin aus Granit.
Mhm.
Und die Bodenflächen sind so glatt aus Granit, so glatt poliert gewesen. Und da sind wir gerne Rollschuh gelaufen.
Klar.
Und das fuhr sich da hervorragend. Bis dann die älteren Herren kamen mit den grauen Haaren und uns packten und sagten, was macht ihr hier? Das ist Denkmalschändung.
Nicht wahr.
Und wir wo kommt ihr her? Welche Schule? Wie heißen eure Eltern?
Oh, meine Güte.
Ja. Und da wurde es dann ernst. Also wir haben so von zu Hause mit auf den Weg bekommen, euch hat keiner was zu sagen und ihr seid auch nicht verpflichtet, Auskunft zu geben. Also haben wir uns losgerissen und sind davon gerannt.
Ja.
Aber das Gefühl, was dabei war, wir haben da gefangen gespielt und dann kommt da einer und dann macht man da irgendwas, ist falsch, Denkmalschändung,
also ja.
An sowas haben wir jetzt gar nicht gedacht. Ja, und in West-Berlin, das ist das Gefühl, also nicht dieses Eingeengtsein. Ich habe sofort das Gefühl gehabt, also ich bin ausgereist 1988 und mit einem Ausreiseantrag. Das war dann noch ein Prozedere, was ich so durchlaufen hatte. Das war eben, da fühlte ich mich immer so ganz an der Grenze. Ich komme jetzt ins Gefängnis, wenn ich was falsch mache. Nee.
Ja.
Oder ich muss mich so verhalten, dass ich nicht ins Gefängnis komme halt. Also ich habe mich musste mir dreimal überlegen, was sage ich, wie verhalte ich mich. Dann bin, als ich dann im anderen Teil der Stadt war, die Mauer noch da war, war das erstmal das Gefühl, jetzt kannst du alles machen, hier liegt die Welt zu Füßen. Aber das Neue war natürlich auch, es gab so viele Wahlmöglichkeiten, was ich machen kann, dass ich erstmal völlig mich orientieren musste und so Orientierung gesucht habe. Das war erstmal, ja, du kannst ja alles machen, ja, was mache ich denn jetzt?
Also quasi eine Optionsparalyse. Okay.
Ja, aber das ist spannend. Also einmal fällt mir dazu ein, die Geschichte, die du da vom Denkmal erzählt hast. Ich hatte ja in der ersten Mauerfolge, da hatte ich auch mal erzählt, dass wir da als Kinder irgendwie mit dem Fahrrad in so einen Hausflur rein sind, um uns ein Eis zu kaufen und sofort angegriffen worden. Deswegen finde ich das spannend. Also, ja, so muss man sich das einfach vorstellen, wie man da beobachtet wurde und dass im Grunde ja nicht mehr vor Kindern zurückgeschreckt wurde. Also, was das für ein Eingriff ist. Also, eigentlich ständig beobachtet und irgendjemand fühlt sich berufen, jetzt hier eben zu sagen, das ist, was war das sozialistische Denkmal? Das habe ich jetzt dazu gesagt, das hast du gar nicht gesagt, aber ja, dass das Denkmal da geschenkt wird.
Leninplatz, oder? Also Lenin-Denkmal.
Ja. Das Lenin-Denkmal. Ja, ich kenne das noch gut. Ja. Das war ja sehr prägnant.
Hast du denn insgesamt auch wirklich ein Gefühl gehabt, so in deinem normalen Alltag, dieses Gefühl, was Andreas gerade beschreibt, unter Beobachtung zu stehen? Oder waren das dann, kam das so in solchen speziellen Momenten dann zutage?
Das Gefühl war immer da.
Mhm.
Wir haben zu Hause, wir haben dann auch mitten in so einem Kiez gewohnt, wo eben dann eher Diplomaten, dann Stasi viel, also wenig, sagen wir mal, ja, Taxifahrer und also ja, Arbeiter, sagt man ja mal so schön. Und eher solche Klientel hat dort gewohnt und uns wurde immer gesagt, weil wir auch zu Hause eben, wir haben halt Westfernsehen, wie es so schön heißt, geguckt. Wir haben halt die anderen Sender eben nicht geschaut und wir haben auch Westradio gehört und da weiß ich noch, hat mir mein Vater gesagt, wenn dich einer fragt, welche Uhr siehst du in den Nachrichten? Es gab ja einmal die römischen Zahlen, dann die anderen Zahlen, die hinten als Uhr abgebildet waren vor dem Nachrichtensprecher.
Ja.
Und da hat er uns genau gesagt, was wir sagen sollen. Und das wussten wir immer, okay, aktuelle Kamera hat irgendwie eine andere Uhr.
Hm.
Und falls einer nachfragt. Also das waren,
ist ja toll. Waren immer, ist spannend. Es ist natürlich nicht toll, aber
immer so Verhaltens... Also da gab es immer so Codes sozusagen, wie wir uns nach außen... Also es gab Tipps und auch die Message eben, der Klügere gibt nach und wer sitzt am längeren Hebel und überleg du dir, was du in deinem Leben möchtest, was du werden möchtest. Also du sitzt am kürzeren Hebel. Also, und überlege dir genau, wie du da durchkommst halt.
Wahnsinn, ja.
Das finde ich mit dem Radio und Fernsehen finde ich sehr spannend. Also ich habe das andersrum so erlebt. Ich fand das toll. Also damals gab es ja nur drei Westprogramme, ARD und ZDF und dann der SFB damals in der Feuers Berlin. Und dann fand ich das toll, dass wir hier quasi das Privileg hatten, dass wir ja fünf Sender haben. Es gab ja nicht mehr. Und das war im Gegensatz zu Leuten, die tatsächlich, also im Westen, also in, was weiß ich, Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen gewohnt haben, die ja nur diese drei Programme hatten, eben ihren regionalen Sender. Und ich habe zum Beispiel tatsächlich viel DDR-Fernsehen geguckt, einfach freiwillig. Ich fand die Märchenfilme toll, die Trickfilme toll.
Sandmännchen.
Ostsandmännchen natürlich, genau. Also ich, für mich kann aus heutiger Sicht sagen, dass mich das auf jeden Fall beeinflusst hat. Ist ein nicht unwesentlicher Teil meiner Sozialisation und offenbar eben aber natürlich auch umgekehrt. Ich denke, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass dann immer der Westen ja so vor Augen und Ohren war, also Radio und Fernsehen. Und aber das finde ich jetzt auch wieder interessant, dass man eben genau aufpasst, was man sagt, wie die Uhr aussieht, ja?
Ja, als kleine Zwischenfrage für die Zuhörer, die es nicht wissen, ich weiß es übrigens auch nicht, was war denn deine Antwort? Wie musste denn die Uhr aussehen?
Also die Uhr bei der aktuellen Kamera, also im DDR-Fernsehen, ja, das waren wohl die römischen Zahlen, die, ja, man denn dort gesehen hat.
Ja.
Und das war dann unsere Antwort.
Okay.
Jetzt wieder Kontakt zum Westen. Also es gab ja die Intershops, wenn wir also über den Transit gefahren sind, dann haben wir uns da mal billig Zigaretten geholt oder zum Teil ja in der Friedrichstraße dann direkt ausgestiegen. Das war ja, habe ich in der letzten Folge auch schon erzählt, quasi wie auf so einem internationalen Flughafen. Also konntest ja da umsteigen oder aussteigen und dir dann Zigaretten kaufen. Wie war denn das, wie ist man denn an Westprodukte gekommen? Also mir fällt schon mal ein, das Westpaket, also ich weiß auch, dass meine Oma für die Verwandten und Freunde aus der DDR wurde dann mal ein Paket fertig gemacht. Was war da drin? Schokolade, Kaffee, solche Sachen und dann immer irgend so ein für die Kinder irgendein Spielzeug, was es garantiert nicht gab. Also wie war das für dich? Hast du auch ein Westpaket bekommen?
Wir gehörten auch zu den Glücklichen,
die
Westpakete regelmäßig bekommen, mhm, haben, weil wir noch Verwandtschaft in Stuttgart hatten. Mhm. Und das war natürlich immer, es gab immer zum, immer wenn die, also die Saison sozusagen, wenn die Sommermode kam, dann haben wir die ganzen Wintersachen geschickt bekommen. Ich hatte da, gab es ein Mädchen, was genau meine Körpergröße hatte. Das heißt, ich hatte immer Westsachen an. Die waren alle cool, die wir hatten. Und da war alles auch, das duftete, wir haben das aufgemacht, das duftete, da war da genau das drin, was du beschrieben hast, eben, also Kaffee, Süßigkeiten, dann auch noch so ein Katalog, ein Quelle oder Otto-Katalog, und das war ja Weihnachten, wir haben über diesen Katalog gesessen, alles durchgeblättert, jede Seite, wir fanden das alles, es war das Paradies, und ja, das waren eigentlich so Kaffee, Süßigkeiten und was zum, also die Anziehsachen halt oder Klamotten, wie man so schön sagt. Mhm. Und dann gab es eine Geschichte auch noch dazu. Dadurch, dass ich in Berlin gewohnt habe, war die Berührung natürlich. Es kamen viele Jugendliche eben, aus West-Berlin, Ost-Berlin besuchen. Und da haben wir natürlich immer auch mal welche kennengelernt und wie das so ist, dann hat man noch mal da küsst und hier und so. Und dann kam mal ein Päckchen aus Ulm, weil wir waren noch Bahn, das Handtuch hatte er aus Versehen mitgenommen und dann jedenfalls kam ein Päckchen, also ich konnte mir das abholen und durfte mir es diesmal zur Abwechslung beim Zoll abholen. Mhm. Und das Päckchen war dann halt aufgerissen, geöffnet. Genau. Da war auch Kaffee drin. Ich trinke keinen, aber trotzdem, der war aufgerissen. Es war alles aufgerissen, alles durchgewühlt. Und ich stand da mit diesen Paketen. Das war, also es hat sich für mich so angefühlt, als hätte einer meine Eingeweide aufgerissen und durchgewühlt. Ja. Also das war so, also den Tag vergesse ich auch nicht, wie ich mit diesem Paket dann durch die Straßen gelaufen bin. Also ich habe mich da verletzt gefühlt.
Ja. Haben die dazu was gesagt oder wurde das einfach so, bitte?
Das hat man einfach so bekommen. Also da wurde nichts zu gesagt. Und ich habe mich auch gehütet, da jetzt was zu sagen, weil der Weg war ja immer nicht so weit, wenn man was Falsches sagt. Also der Grundtenor war, nie zu zeigen, was ich eben denke und immer, also da, was ich denke zu dem System und wie es war immer, also ich hatte immer zu zeigen halt, dass ich systemkonform bin. Das war eben wichtig, um eben nicht irgendwie da mal ins Jugendgefängnis oder also so zu kommen. Oder eben das ging ja dann auch später, oder um die Ausbildung und alles, also um sein Leben dort zu meistern.
Ja.
Ja, da gab es ja noch, also zu diesem Themenkomplex, das ist mir beim letzten Mal, ist mir das nicht eingefallen, wie das hieß, diesen Genex-Katalog. Also das fand ich irgendwie den Gipfel der Absurdität. Das muss man sich also wie so einen Katalog vorstellen, den Westler haben, den Ostler natürlich auch. Und dann kann der Ostverwandte sich was aussuchen. Und ich kenne Leute, die dann gesagt, den Westverwandten gesagt haben, wir möchten einen VW Golf, also wirklich das Auto. Mhm. Und das konnte dann über diesen Genex-Katalog von dem Westler in Westmark bestellt werden. Und das wurde dann in der DDR geliefert. Habt ihr das auch mal gemacht, sowas? Oder?
Das haben wir nicht gemacht. aber eine andere Geschichte. Also kurz vor meiner Ausreise mit meinem damaligen Freund wollten wir natürlich mit Führerschein noch rüber und er wollte den noch schnell machen. Und dann hat er seine Oma, die im Westen halt gewohnt hat, gefragt, ob die Übergeh nächstes Mal machen kann, weil auch auf den Führerschein musste man auch viele Jahre warten, also auf ein Auto, da hat man sich 10 Jahre vorher angemeldet, dann hat man das Auto in 10 Jahren bekommen und ich weiß jetzt nicht mehr die Wartezeiten, ob wann man den Führerschein denn machen durfte, aber da gab es eben auch lange, lange Wartezeiten und er hat dann den über Genex wurde der bestellt und dann konnte er innerhalb von einem halben Jahr
Das war mir auch nicht klar.
Damit anfangen können.
Also klar natürlich, dass eben diese lange Wartezeit für die Aussagen mit den Führerscheinen, das haben wir noch nie gehört, ist ja wow, okay. Wie war denn für dich, als dann die Maueröffnung kam? Wie war das? Du bist ja gerade frisch erst in West-Berlin sozusagen angekommen. Wie hast du den Mauerfall erlebt?
Ja, ich war gerade also dabei, mich zu orientieren und hatte dann eine Ausbildung gemacht und war eigentlich mit der Ausbildung beschäftigt. Sprich, ich war an diesem Abend zu Hause und wollte gerade ins Bett gehen. Dann klingelte das an der Tür und dann öffnete ich und dann stand da meine Jugendfreundin, mit der ich in einem Haus groß geworden bin. Und die hier, die BZ in der Hand, da stand dann ganz druckfrisch, stand dann da eben, dass die Mauer, dass die Grenzen geöffnet wurden. Und dann haben wir gefeiert und ich konnte es gar nicht glauben.
Das glaube ich,
und, ja. Und dann haben wir erstmal gefeiert und das war ja auch so, ich bin ausgereist, wusste nicht, ob ich meine Eltern wiedersehe, ob ich meine Freunde jemals wiedersehe.
Und zwar jemals. Du konntest dann ja nicht einreisen, oder?
Als normalerweise nicht, eigentlich nicht. Also die Entscheidung war, also das wurde mir auch immer auch so gesagt, wenn ich ausreise, darf ich nie wieder einreisen, es sei denn, es ändert sich mal was. Und das heißt dann, wir sehen uns erstmal nicht wieder. Und das war natürlich sehr tragisch auch und wirklich eine Entscheidung eben, meine Freunde, Familie, die sozusagen nie wieder zu sehen, obwohl die ein paar Kilometer entfernt gewohnt haben. Wir haben ja telefoniert im Sommer, habe ich dann telefoniert mit meiner Schwester, meinte auch, wir könnten jetzt eigentlich ein Eis essen gehen oder so. Und wir sind ja nur ein paar Kilometer entfernt und das ging nicht.
Das war absurd, ne?
Also, das war verrückt.
Steffi, ich habe eingangs schon erwähnt, du bist Kunstagentin auch. Das hatte natürlich den Grund, weil wir gerne auch so ein bisschen den Aspekt der Kunst mit beleuchten möchten. Und du hast uns erzählt, dass es natürlich an diesen verschiedenen ehemaligen Grenzübergängen auch Kunstobjekte gibt, die ich persönlich in der Form noch nicht so bewusst wahrgenommen habe. Kannst du so allgemein mal was dazu sagen?
Ja, ich denke, das Erste, was du ja auch gesagt hast, war ja dann, nachdem die Mauer weg war, dieser Streifen, also die Markierung des
Mauerverlaufs. Ja, genau.
Also die Übergänge, das ist also die Kunst im öffentlichen Raum sozusagen, die wir hier in Berlin finden.
Ja.
Und die ich auch sehr gelungen finde, weil es sehr schön ist, wenn man erstmal der Mauerverlauf halt, dass es überhaupt noch was gibt. Das ist ja von der Mauer eben nicht mehr so viel zu sehen, was ich persönlich jetzt nicht schlimm finde, aber.
Ich finde schade, dass er nicht wirklich richtig durchgehend ist. Also er ist, oder an einigen Stellen, ich weiß genau, eine Stelle an der Chausseestraße, da sind jetzt ganz neue Häuser gebaut und da läuft da ist der Westmauerverlauf, so muss man es ja sagen, das ist ja immer die Westseite der Mauer.
Ja.
Da sind dann irgendwie Parkplätze renoviert worden, zack, ist der Streifen halt mal eben weg.
Ja.
Ja, also dieses, dass da gar nicht drauf geachtet wird, das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass der eben nicht wirklich durchgängig ist, sondern es einige Stellen gibt, wo man sagt, okay,
versehentlich verschwunden.
Das ist doch aber die Mauer noch in den Köpfen da, oder?
Ja. Wobei interessanterweise, das fand ich ja auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es ist, es muss irgendwie am Bundesrat in der Nähe da irgendwo gewesen sein, wo irgendjemand von vor 1 oder 2 Jahren ein Mauerstück irgendwie ein paar Elemente entdeckt hat, wo keiner von wusste, so, ach, ups, hier ist ja noch ein bisschen Mauer, ja. Also es ist auch mitten in der Stadt wohlgemerkt.
Ja, was ich sehr schön finde an diesen Übergängen, die sind ja auch so subtil, wie eben auch die Mauer, also gar nicht so sichtbar, also wie du schon sagst eben, und dann ist sie manchmal unterbrochen und man sieht da was auf der Straße, das finde ich natürlich besser, als wieder so eine Mauer, dann da so eine kleine Mauer hinzustellen, vielleicht auch noch ein bisschen erhöht oder so. Ja. Das, also ich finde diese Art von Umsetzung für den, der sensibel ist und auch mal seine Umwelt so wahrnimmt, der sieht da schon was und ich denke, der kann das entdecken und dann sind so eine Unterbrechung ja auch gerade spannend. Man kann das ja dann noch sich alte Pläne besorgen und so weiter für den, der das nicht kennt. Halt. Also es soll ja eigentlich eine Anregung sein, sich damit auseinanderzusetzen. Und so ist es genau auch mit den 7 Grenzübergängen, die jetzt auch künstlerisch gestaltet wurden. Also zum Beispiel, was ich sehr schön finde, das ist der ehemalige Übergang Chausseestraße in Mitte. Und zwar sind so Kaninchen aufgemalt. Und das ist ja so, es gab ja diesen breiten
Grenz. Die habe ich schon mal gesehen.
Siehst du? Und es gab diesen breiten Grenzstreifen.
Ja, natürlich habe ich den gesehen.
Todesstreifen in der Mitte halt, den leeren Todesstreifen. Und diese Kaninchen, die können sich ja überall durchbuddeln und die können ja hin und her hüpfen, wie sie Lust haben. Und ich finde das dass dieses Kaninchenfeld finde ich ganz schön. Also das, die Anspielung gefällt mir halt. Auf diesen Wechsel auch, wenn man dort hin und her geht halt und so weiter. Dann noch Checkpoint Charlie, das ist ja, da ist von Frank Thiel dieses große Foto mit diesem Soldaten zu sehen und das erinnert auch nochmal so an die Grenze an der Mauer eben und also mich jetzt, das sind, da werden die Alliierten dargestellt, aber das ist, was es bei mir auslöst, gleich dieses Gefühl, das war ja mal hier bewacht.
Da durfte ich übrigens nie rüber und ich habe mir hier einen Spickzettel hingelegt, also das war ja, fand ich auch noch so absurd, dass jeder von diesen Übergängen immer für verschiedene Sorten Mensch nur gedacht war. Also Checkpoint Charlie konnte ich nicht rüber und auch Heinrich-Heine-Straße. Da wärst du, Christina, als Westdeutsch, als Bundesbürger, hättest du da rüberkommen können. Ich nicht, weil ich Westberliner bin. DDR-Bürger sind ja auch rübergegangen. Es gab ja die Möglichkeit, wenn man dann 65 war, war es, glaube ich, ne? Dann konnte man ja ohne weiteres ausreisen. Da war so die Argumentation so, jetzt sollen sie ruhig abhauen, denn zahlt der Westen die Rente. Hattest du Verwandte, die so alt waren und dann...
Ja, meine Oma, die ist halt immer, die ist rübergereist und hat, kam immer zurück und hat geschwärmt, wie toll das alles ist. Und die ist immer hin und her. Ich glaube aber, die ist immer Friedrichstraße rüber. Also das ist so der
Bekannt. Das war der einzige, wo über einen Tränenpalast, wo wirklich alle Sorten Diplomaten und Transitreisende, DDR-Bürger, Ausländer, das war nämlich alles unterschiedlich. Ja? Und zum Beispiel Chausseestraße, wo du sagst, da durften nur Westberliner und die, also deine Oma und ich hätten darüber gedurft. Ja, das finde ich auch mal wieder, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Das war mir auch gar nicht so klar, dass es wirklich so unterschiedliche Möglichkeiten gab oder beziehungsweise eben Verbote für die einen oder die anderen. Ja. Also das war mir nicht so klar.
Ja, Oberbaumbrücke war ja auch noch ein Übergang. Da ist von...
Nur für Fußgänger.
Ja.
Da ist auch noch von Thorsten Goldberg diese Steinpapiere-Schere, das sieht man ja direkt an der Brücke. Also wenn man jetzt dort mit dem Schiff langfährt oder nachts im Dunkeln, es ist beleuchtet halt, dann sieht man es eben, dieses Spiel, dieses Kinderspiel.
Ja. Und Heinrich-Heine-Straße, den kann ich ja auch, ich kann den gar nicht mehr richtig verorten. Das ist irgendwie ziemlich nah am Moritzplatz.
Ja, genau. Und da ist es eher von, also eine Untergrundbahn, die ist ja da auch lang gefahren, ne? Also Schwarzkopfstraße, Heinrich-Heine-Straße.
Ja.
Da hatten wir hier, ja, Kochstraße. Da ist man ja, das war ja für mich auch, als ich dann das erste Mal U-Bahn gefahren bin und diese Geisterbahnhöfe gesehen habe. Und da hat Susanne Ahnner halt mit dem Wort Übergang, also mit den gespielt, das sieht man dann dort eben, da gab es ja noch die alte Schrift und die Tafeln an den Wänden, wenn man mit der U-Bahn da lang fährt und da hat sie halt, also sind so Wortspiele zu sehen halt, die sich darauf beziehen.
Okay, cool. Und hier an der Bösebrücke, Bornholmer Straße, die ja da für die Maueröffnung auch irgendwie sehr entscheidend war.
Da gibt es von Twin Gabriel, Mind the Gap, das Kunstwerk. Soweit ich meine, war da eine Sache von temporär und da ist jetzt noch was zu sehen, habe ich aber auch nicht so präsent eben wie diese Hasen, wie dieses Kaninchen.
Ja, die Hasen sind von Carla Sachse. Ja, die Hasen, die sind mir auch aufgefallen.
Die sind einfach so, die sprechen mich halt an.
Wie nimmst du denn jetzt heutzutage die Kunst in der Stadt wahr?
Die ist sehr vielfältig. Also wenn es jetzt um Kunst in der Stadt geht, also da ist zum Beispiel mein Lieblingskunstwerk im öffentlichen Raum ist die am Bibelplatz, das ist die Bücherverbrennung, also so heißt das. Das ist, wenn man da langläuft, eben sieht man halt einfach, also dann kommt so ein leerer Raum, wenn man runterguckt, sieht man das, guckt man in so einen leeren Raum und dieser Raum fasst genau so viele Bücher, wie dort verbrannt wurden. Das finde ich genial. Das ist für mich sehr gelungen, also gelungene Kunst im öffentlichen Raum.
Ja.
Was ich noch sehr gelungen finde, ist das Bayerische Viertel. Wenn man dort durchflaniert, dann sieht man plötzlich an den Straßenschildern, Juden dürfen ab 21 Uhr nicht das Haus verlassen.
Keine Seife mehr kaufen.
Ja, und solche Sachen. Ja. Oder nicht die Berufe ausüben und das. Und das habe ich, als ich das entdeckt hatte und denke, was steht denn hier an diesen Schildern? Bin mal weitergelaufen und das ging mir so durch und durch. Das da konnte ich das so nachempfinden, so dieses Gefühl, was man da gehabt haben muss in dieser Zeit. Also das berührt mich sehr, denn was auch sehr gelungen ist, sind die, für mich, die Stolpersteine. Es ist wirklich jedes Mal so, das ist wie so ein Nerv, der immer wie so ein Reiz, immer wenn ich so rüberkomme und dann ist vor dem Haus 3 und also was die auslösen, diese Art von Kunst, das ist was mich anspricht, was so ja, was so den Nerv trifft, so einen Reiz ausübt. Mhm. Also nicht was so, so ein Denkmal, so ein Bismarck-Denkmal oder so ein Personendenkmal halt. Ja. Dann steht da so ein Mensch, okay, da kann man einfach rumlaufen und oh, sind wir groß.
Ich fand das auch so schön, vorab hattest du mal erwähnt, dass du das an der Kunst eben auch so schön findest, dass das so eine subtile Wahrnehmung auch bringt, in Anführungsstrichen bringt, weil man eben nicht so plakativ erzählen muss und jeder nimmt das ein bisschen anders wahr und du nimmst die Welt durch das Kunstauge wahr und wenn du das jetzt gerade sagst, auch mit den Stolpersteinen, das finde ich auch, sie können einem extrem ins Auge knallen, sie können aber auch sehr in den Hintergrund geraten und man latscht quasi einfach drüber, so, und das finde ich einen sehr spannenden Aspekt.
Das ist der Grund, warum es sie in München nicht gibt. Weil dort die jüdische Gemeinde gesagt hat, gerade was du sagst, dass man eben dort drüber latscht und quasi auf den Denkmal tritt. Wobei ich persönlich sagen muss, ich finde alle diese drei Sachen, die du genannt hast, finde ich sehr spannend. Die haben was gemein für mich, nämlich, ja, man läuft so lang und guckt irgendwie hin, was ist denn das? Also da kommt sofort irgendwie, also bei mir jedenfalls, ein Interesse, warum sind hier so drei Steine? Bei den Stolpersteinen, glaube ich, steht ziemlich genau drauf, da weiß man eigentlich gleich, was los ist. Wobei dieses andere in Schöneberg, das kenne ich ja auch. Also ich kenne sie, glaube ich, alle, die ganzen Schilder, die ja in ganz Schöneberg da verteilt sind. Im Bayerischen Viertel, das war früher ein jüdisches Viertel, das ist auch der Grund. Und es gibt im Rathaus Schöneberg auch eine Liste, wo man genau sehen kann, wer da gewohnt hat, wer deportiert worden ist. Das hatte mich mal interessiert, ob aus unserem Haus, wo ich damals wohnte, ob da jemand deportiert worden ist. Ist nicht. Also sowas, so eine Art finde ich toll. Mhm. Und natürlich, was du auch sagst, dieses mit den 23.000 Büchern waren es, diese Bücherregale, die da unten sind. Ich habe es leider selten nachts gesehen. Es ist nämlich noch so schön beleuchtet. Also dann ist es nochmal richtig toll. Und auch da wieder, was ist denn das jetzt hier? Quasi Loch im Boden, wieso, was soll denn das? Mhm. Also regt auch wieder an, was ist denn hier eigentlich passiert? Mhm. Und ja, finde ich super.
Ja, was mich eigentlich auch noch, was mich wirklich begeistert, wenn es jetzt um Kunst im öffentlichen Raum und Kunst im Stadtraum geht und diesen Berlin-Bezug, wenn es darum geht, ist der Berliner Reichstag. Da haben sich ja alle vier Alliierten eben verwirklicht, eben mit Kunst am Bau.
Ja.
Und für mich ist das ein halb öffentlicher Raum, weil da kann ja jeder rein in die Kuppel und sich das an den Parlamentariern auf den Köpfen rumtrampeln. Und ich finde zum Beispiel die Kuppel schon an sich also sehr gelungen, denn eben von Jenny Holzer sind ja die Sprüche aus Reden dort zu sehen. Dann gibt's zum Beispiel von Günter Uecker dort einen Andachtsraum, der ist konfessionsfrei und das ist wirklich genial, also wenn man da reingeht, wie die Sonne wandert und dann durch die Schatten werden dann nochmal, hat man nochmal verschiedene Blickpunkte, dann könnte es ja doch ein Kreuz sein, was dort hängt oder auch nicht, was ist es denn? Dann von Boltanski, das ist unten im Keller, sind so eine Kisten, die man aufzieht und eine Kiste ist halt leer und schwarz, also für die Hitlerkiste sozusagen. Ja. Und also diese Kunstwerke, die dort eben, das sind noch mehr weitere, die dort zu sehen sind und wie das so vereint wurde in einem, an einem Bau und in diesem halböffentlichen Raum, das hat mich, also fasziniert mich bis heute und das spiegelt eben Geschichte wieder, da kommt Berlin so zusammen und versammelt sich und wie eben auch der Reichstag, der seine Jahre auf dem Buckel hat und zertrümmert und verbombt war, wie der eben heute wieder genutzt wird. Ja. Und eben die Geschichte ist dort abzulesen, dort sind die Einschusslöcher, wenn man rumgeht und sich das Gebäude anschaut. Allein dieses Gebäude erzählt so viel über Berlin, wenn man da durchgeht und sich das anschaut. Faszinierend.
Da fällt mir ein, warst du bei dem, als der Reichstag eingepackt wurde von Christo und Jean-Claude?
Da gab es eben auch einen Moment, ich glaube es war 1996, oder 94, 96 war das.
Es war in den 90ern.
Jedenfalls war das so eine Sommernacht, so ein Abend, so war auch im Juni, ne?
Ja, ich meine, das war im Sommer.
Und dann saßen wir vor dem Reichstag, der war so verpackt und die Wiese vom Reichstag war voll und die Leute haben gekifft, haben Gitarre gespielt, haben getanzt und das war eigentlich so Zeltplatzatmosphäre. Und auf einmal kam ganz laut wumm, 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 kam dann da so ein riesen Auto angefahren mit Techno-Musik. Dann projizierten die auf den Reichstag so 16 Jahre Blubberblasen und dann kam so kurz Peace on Earth und solche Sachen halt. Es wurde still, also alle Leute verstummten, starrten dorthin. Und das war so ein Moment und dann kam das, also erst diese Lichtshow mit diesen Blubberblasen und dann, wo das dann kam, eben also der Schriftzug. Es war auf einmal, als wenn die Welt kurz stehen geblieben ist und sich nicht mehr gedreht hat. Es war auch geil. Alle sind verstummt. Es war so heiß. Alle saßen so einer Gänsehaut da. Und es war ein Moment einzigartig, ja. Und das Portal war so halb verhüllt und da flimmerte dann diese Lichtshow drauf. Und dann fuhr dieser Wagen weiter und dann wurde es wieder laut und so. Und das war ein Moment. So viel zur Reichstagsverhüllung. Das ist mir so ein
Also ich fand das so, das war für mich so, wenn ich richtig informiert bin, haben Christa und Jean-Claude das seit 1971 versucht. Ja. Und das war dann immer mal wieder in der Berliner Abendschau. Ja, ihr habt mir wieder angefragt. Also das finde ich auch unter dem Aspekt einfach interessant, dass man einfach dranbleiben muss. Und die wirklich, also es waren weit über 20 Jahre, wir haben ja uns ja auf die 90er geeinigt. Ich glaube, es war sogar doch schon irgendwie 91, 92, relativ früh, weil ja dann beschlossen wurde, eben, dass der Reichstag umgebaut wird. Und dann hat ja Süssmuth sehr zum Leidwesen von Helmut Kohl damals dem zugestimmt, dass das gemacht wird. Und das fand ich irgendwie, das passte für mich auch zu dieser Zeit. So, es kann sich alles ändern, diese ganzen Betonsachen, die Betonmauer geht weg und auch, nein, der Reichstag wird nicht eingepackt, geht gar nicht und so. Man darf nicht vergessen, aus welcher Zeit das kommt. Also 71 war so einpacken. Ich weiß nicht, ob heute irgendjemand bei einer vergleichbaren Sache überhaupt irgendwie reagieren würde. Ja, mach mal, egal. Aber damals war das schon irgendwie wirklich so ein Ding. Und das fand ich eben auch so toll daran. Das ist, ja, es geht alles. Also, und wenn man dran bleibt, diesen Geist, den fand ich da auch so toll. Mhm.
Auch wie es aussah, denn letztendlich als Skulptur, ne? Also als es dann verhüllt war, also wie es dann wirkt und diese neue Perspektive.
Die ich habe so schöne Fotos, aber die darf man ja nicht ins Netz stellen, weil Christo und Jean-Claude gesagt haben, nein, das darf nicht veröffentlicht werden. Aber ja, ich habe sie für mich. Im privaten Rahmen darf man die ja zeigen.
Kannst du mir ja nachher mal heimlich zeigen.
Ja, ich zeige sie heimlich. Genau.
Ich würde dich gerne noch fragen, Steffi, wie ist denn für dich das Kunstgefühl heute in der Stadt? Ich frage deshalb so genau, weil mir in letzter Zeit immer mal wieder so zu Ohren gekommen ist, dass es auch einige Künstler gibt, die auch aus der Stadt rausziehen, wegziehen, sich andere Städte suchen. Wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist schon, geht genau in die Richtung. Also es ist ja so, dass nach dem Mauerfall kamen die Künstler nach Berlin, weil Berlin war ja, West-Berlin war verschlafen, Ost-Berlin war marode, Mieten waren billig und das war natürlich spannend, der Potsdamer Platz, eine Leerfläche, überall sollte was gebaut werden, die Mauer konnte man noch abhacken und sich jeder sein Stückchen unter das Kopfkissen legen und das zog natürlich die Künstler aus aller Welt an, die kamen nach Berlin, die Galeristen sind hinterhergezogen. Ja. Und wir haben ja hier in Berlin die höchste Galeriedichte Europas mit an die nahezu 400 Galerien. Und es war damals auch, das gab's, das war einzigartig auch in der Kunstszene. Es gab dann die Ausstellungseröffnung, das waren die Partys, halt Kunstpartys. Da gab es immer Wein, da wurde getrunken, gefeiert und die Leute, die sich für Kunst interessiert haben, die haben sich da getroffen. Das sind Trauben durch die Straßen gegangen, von einer Galerie zur anderen. Dann hat man sich da, haben sich dann die Ausstellungsbesucher betrunken. Und so sind die Galerien groß geworden, die es heute zum Beispiel in der Potsdamer Straße und gibt einige, die gibt es eben heute, die haben sich dann am Markt auch behauptet und arbeiten heute global, sind auch auf der Art Basel vertreten, was ja somit die höchste Auszeichnung für einen Galeristen ist, dass man dort zugelassen wird. Ja. Und das war natürlich für Künstler eben spannend, deswegen so viele Künstler hier in der Stadt. Und in den letzten Jahren gab es jetzt, da ist so langsam, hat sich alles beruhigt. Die Investoren haben sich niedergelassen, Baulücken werden gefüllt mit neuen schicken Häusern, die Mieten werden billig.
Das wäre schön, das ne? Ja, das ist der Wunsch gewesen, glaube ich, gerade.
Genau,
ja.
Der freut schon.
Ja, genau.
Die Mieten sind eben gestiegen, die Fabriken werden zugemacht, weil dort eben was Neues reingebaut wird, wo die Künstler eben ihre Ateliers hatten. Es gab ja früher auch das Tacheles zum Beispiel. Ja. Das hat ja eben auch unglaublich viel Tourismus in die Stadt eben gezogen und so weiter. Also da ist auch eine große Umwegrentabilität entstanden jetzt für also Tourismusfaktor und so weiter. Wir haben in Berlin auch das Gallery Weekend jetzt zum Beispiel. Wir waren also Berlin waren das zuerst gemacht. Das haben jetzt viele Städte kopiert, was sehr erfolgreich ist. Und die Künstler werden immer mehr verdrängt, die Mieten werden immer teurer, die werden an den Stadtrand verdrängt. Die Künstler schauen sich im Umland um, sie können diese Mieten halt nicht mehr zahlen. Und die Stadt wird eben erstrahlt im neuen Glanze, um es mal so zu behaupten, also so zu formulieren. Sie, und die kreativen Ecken und das Marode ist eben mehr und mehr verschwunden, was dann auch dann nicht mehr so spannend ist. Also es ist eine neue Zeit, es geht dann, denke mal, da wird was Neues wieder entstehen. Aber das, was wir jetzt bisher kannten, dieses wilde Berlin mit diesen vielen Galerien und mit diesen unglaublich vielen Künstlern an einem Ort, das wird sich verändern. Also es gibt, kenne ich aus anderen Großstädten, also in Paris wohnen die Künstler in Vororten, London ist zu teuer geworden und New York ja auch und da schauen die Künstler halt und ziehen dann irgendwann weiter, aber es gibt ja immer noch Orte, also es, vielleicht geht es in Ostblock, also es wird weitergehen irgendwohin da, wo was passiert, wo was im Umbruch ist, da sind ja die Künstler eigentlich zuerst, die das beobachten und sich davon inspirieren lassen.
Was ja auch wieder dazu passt, dass du sagst, dass du quasi an der Kunst, die an der zeitgenössischen Kunst, die Lebensverhältnisse erkennst, wie sie sind. Und das wäre dann auch, klar, wenn sich hier was ändert, dann hauen die Künstler ab. Wobei ich sagen muss, ich finde das so verrückt, was jetzt passiert, ja, dass Clubs schließen müssen, am Mauerpark wird geregelt. Ich bin sehr gespannt, was am Mauerpark passiert. Mauerpark. Weil da wird ja jetzt alles quasi im Windschatten von diesem Tunnelbau, den man ja auch auf unserer Website sehen kann, wenn wir dann durch den Tunnel da durchgehen. Aber da wird jetzt da die Grünfläche mal lustig zuasphaltiert. Und da ist ja auch, dass dann eben nicht mehr die Künstler da spielen dürfen, weil das zu laut ist. Mhm. Holzmarkt ist jetzt ein Riesentheater. Also Clubs machen zu. Also von wegen arm, aber sexy, wie der Herr Bovereit mal gesagt hat. Aber irgendwie so sexy. Ich weiß nicht, was dann, weil irgendwann kommen dann auch die Touristen nicht mehr. Und dann haben wir hier richtig ein Problem.
Mhm. Gut erkannt.
Ja. Also ich muss sagen, wie du das gerade auch so beschrieben hast, okay, es wird was Neues geben, ich denke das auch, aber ich muss sagen, ich tue mich wahnsinnig schwer auch loszulassen, so gefühlt, und es macht mich immer wieder wahnsinnig traurig. Also das auch, wenn ich mal das etwas weiterfasse, nicht nur die ausgesprochene Kunst, sondern auch kreativ gestalteter Lebensraum, kreativ gestaltete Orte, wo sich Menschen zusammenfinden und sich so ausleben, wie sie gerne leben möchten, und das zieht wiederum Leute an, wie zum Beispiel am Holzmarkt, wo jetzt auch wieder Schwierigkeiten sind, und die Orte schließen und eigentlich die Seele irgendwo anders hinfliegt, scheinbar. Also ich muss sagen, mir geht das wahnsinnig an die Nieren, wenn ich diese Geschichten höre. Oder wir sind ja alle mit betroffen, wir leben ja in der Stadt. Das auch zu merken, es immer wieder zu hören, das macht mich traurig.
Ja, das ist für mich jetzt als Berlinerin also spannend. Berlin verweigert sich ja immer. Es hat auch ziemlich lange gedauert nach dem Mauerfall. Also wir haben jetzt 2019. Mhm. Das ist ungewöhnlich lange für so eine Stadt. Die wird eigentlich, kann man auch schneller renovieren und schick machen und auferstehen lassen. Mhm. Und wir haben jetzt auch solche Sachen, wenn wir das sehen, ist zum Beispiel das Tempelhofer Feld gibt. Das ist die größte Freifläche, weiß nicht, Europas, innerstädtische Freifläche. Wir haben so eine Besonderheit, das kann sich sonst keine Stadt leisten. Mhm. Halt. Also es gibt immer noch diese Besonderheiten auch, weil sich Berlin eben verweigert und weil es eben dann solche gibt, die so denken wie du und sich dafür einsetzen und eben sich querstellen und sagen, das wollen wir jetzt so nicht. Mhm. Wie soll ich es formulieren? Als Berlinerin muss ich über manche Sachen schmunzeln, was du jetzt auch angesprochen hast. Früher war es ja so, oh, Prenzlauer Berg, das ist der Innenkiez und das ist so toll dort und die ganzen Clubs und Cafés und da muss man sein und da muss man hinziehen. Mittlerweile haben alle dort ihre Kinder bekommen, dann die Lückenaltbau wurde abgerissen, Lückenbauten dazwischen gequetscht. Die wohnen jetzt da alle, wenn jetzt ein Café, wenn da abends einer auf der Straße hustet, dann wird die Polizei gerufen. Ja. Also die haben sich sozusagen ihren Raum, den sie als Jugendliche entdeckt haben, haben sie sich jetzt sozusagen so gestaltet. Also da, wenn man da jetzt durchläuft, das ist eben gar nicht mehr so heimatfern, stelle ich mir jedenfalls vor. Ich finde das
an der Kulturbrauerei, an den Straßenlaternen hängen Anleitungen, was man wie bei der Polizei sagen muss, damit man erfolgreich ist. Also das ist schon...
Wenn man sich belästigt fühlt.
Wenn man sich belästigt fühlt. Ja, also dann, damit das dann auch Erfolg hat. Also
und darüber muss ich schmunzeln, das ist für mich schon auch fast ein Kunstwerk. Also so ein Gesamtkunstwerk, wie sich so ein Ghetto so bilden kann und wie das so... Also das, was eigentlich Berlin ist und Berlin ausmacht, ich weiß nicht, wo ich das dort finden soll. Also das ist jetzt, da muss ich suchen. Auch die schicke Kulturbrauerei, so wie sie jetzt aussieht und kulturell genutzt wird. Ja, schick. Also wenn es zu glatt wird halt. Ich mag halt Orte, wo... Orte, die Ecken und Kanten haben.
Ich denke, an sich ist es ja auch in Ordnung, wenn es dieses auch gibt, auch Orte gibt, Kunstorte oder Veranstaltungsorte, die vielleicht auch ihren Glanz und ihr perfektes Dasein haben. Was für mich dann schwierig wird, ist, wenn aber das andere, wie man es auch immer definieren möchte, einfach für Menschen, die andere Interessen haben, wenn das wegfällt. Also ich finde es sehr schwierig, wenn dann das eine siegen darf und alles andere wird platt gemacht, weil nein, jetzt ist es anders. Weil dass sich eine Stadt verändert, ich denke, das ist ja nicht nur hier in der Stadt so, in vielen anderen auch. Ja, aber wenn alles, was sonst da war, dann verdrängt wird oder nee, du darfst nicht mehr, weil jetzt ist es nur noch so, das finde ich dann schwierig.
Wobei ich eben sagen muss, also direkt nach der Maueröffnung, also wir haben das ja nur miterlebt, die Zeit. Ich fand, ich weiß nicht, wie lange ich das ein, also wann der Stopp ist, aber ich fand, das war im positiven Sinne Anarchie in der Zeit. Also absolut.
Das war ja auch schon vor der Maueröffnung, jetzt gerade West-Berlin.
Ja. Also, ja, stimmt.
Das war ja, also was da abgegangen ist. Also da wäre ich gerne heute in West-Berlin gewesen, weil das war. Also ich weiß noch, als ich mal in Mitte ein großes Projekt geleitet habe, da hat mir dann ein Helge Leiberg, ein Künstler, der hat mir erzählt, die sind hier damals, das war in Wedding, die sind hier, da war die Mauer, die sind hier auf der Straße Rollschuh gefahren in Neukölln eben und so, immer wo die Mauer waren, was das für tote Zonen waren, ja. Da sind die auf der Straße Rollschuh gefahren, was da los war, was dann am 1. Mai los gegangen. Also es war einfach spannend.
Ja.
Ja. Lebendig. Ach, noch eins, also ja, das, was unbedingt. Du sagst, möchte ich auch nochmal aufgreifen. Ich finde auch, das also möchte ich auch sehr betonen, dieser Mix, eigentlich ist Berlin so gebaut. Es ja. gibt Wohnen, die Häuser sind so gebaut, dass es vorne den Wohnraum gibt und im Hinterhof gab es immer Fabrik und Gewerbe. Das haben wir ja nicht mehr, deswegen wurde es umgenutzt. Aber gerade dieses Potenzial, wenn das nicht nur alles Loft wären, sondern wenn es da so eine Mischnutzung, ich finde immer diese auch die kulturelle Vielfalt und die Mischung, ich finde das Neue auch schön, wenn ein schönes Haus und auch mal was in die Höhe gebaut wird, finde ich fantastisch. Mhm. Ich finde, so wie du das auch sagst, eben, wenn es genau diesen Mix eben gibt, das ist das, was eine Stadt ausmacht für mich eben.
Absolut, ja.
Und da wäre schön, wenn es da noch, wenn einige Orte überleben. Ja.
Oh ja.
Das hoffen wir, dass
der Mix bleibt. Genau. Ja, ein wunderbarer Abschluss unserer Folge. Ich möchte dir ganz herzlich danken, Steffi, dass du bei uns warst und uns so ganz viele schöne Bilder mitgegeben hast.
Ja, gerne.
Ja, vielen Dank.
Ja, wir hoffen natürlich auch, dass es euch wieder gefallen hat, mit uns abzutauchen in vergangene Bilder, aktuelle Bilder aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und ihr könnt uns sehr gerne unterstützen, wenn ihr uns fleißig hört, uns weiterempfehlt, unsere Seiten teilt und auch wahnsinnig gerne Kommentare hinterlasst auf unserer Website oder in den sozialen Medien. Wie auch immer euer Hörverhalten ist, ihr werdet uns überall finden. Wir freuen uns drauf, von euch auch zu hören. Vielleicht habt ihr auch einige Erlebnisse, die ihr mit uns teilen möchtet. Ja, lasst hören.
Ja, ich freue mich auch auf Kommentare. Es waren ja nur viele Sachen, die wir hier beide in Berlin als Berliner erlebt haben. Und vielleicht hat der ein oder andere dann noch eine Frage oder noch einen Kommentar oder sowas dazu. Finde ich spannend. Kann man ja auf sämtlichen Plattformen, ob es jetzt bei Podigy oder auf unserer Website ist, bequem machen oder auch bei YouTube oder Facebook.
Und natürlich könnt ihr auch gerne mal bei Steady vorbeischauen. Da gibt es auch die Möglichkeit, uns und unser Projekt zu unterstützen. Schaut mal rein. Wir freuen uns.